Ars Electronica 2009 Human Nature Podcast.
That we were allotted, but because you've heard us all three, maybe I will leave the occasion to the public to start. Okay, that's I think the best. So anybody who'd like to ask a question, Dr. Schmidt-Solomon, or there is a question right here.
Very quickly, I'd like to go back to this last sentence that Derek said. It is not matter that generates thought. It's thought that generates matter. And link your three presentations with a question. How can you relate to this sentence in your presentation, in the last part of your presentation, when you said that the brain is the focus? Because this is a contradiction with this sentence. Because in my view, my personal view, the brain is a consequence of a thought. It's not the source of the thought. The river is the consequence of flow. The river is not the cause of the flow. The heart is the consequence of circulation. Circulation is the main cause, the heart is consequence, for me, my thought, okay? And also for you, linking with this same kind of thought, fluid states of matter, generate matter. How, is that a contradiction that if you are in the quantum period, if you are starting to have a more fluid society, a more fluid representation of ourselves, why should we encapsulate our memories in a fixed way that is impossible for this dead person to change? Because in this case, the dead person will be unable to make his or her self recollections fluid. Is that a contradiction? Is that a contradiction? I'm trying to link both. I think there is, I just gave you the question. Thank you very much.
Ja, das sind gleich sehr, sehr, sehr schwierige philosophische Fragen. Excuse me, I have to answer in German because it's so difficult. And as a philosopher who has to consider right meanings of words, it's very, very hard to explain myself in a language I cannot use fluently. So we have wonderful translators. I think we should give an applause. You're wonderful. So, und jetzt diese schwierige Frage zu beantworten. Also ich würde mich bezüglich dieser Frage, die ja einen ganz alten philosophischen Konflikt widerspiegelt, nämlich zwischen Idealismus und Materialismus, auf einen Spinozismus einlassen, der sagt, dass Geist und Materie Aspekte ein und desselben Prozesses sind. Wenn Sie behaupten, dass der Gedanke zuerst, also vor neuronalen Prozessen da ist, dann so widerspricht das den Erkenntnissen, die wir haben aus der Hirnforschung. Wenn ich nach diesem Glas, nach dieser Flasche greife, sind Millisekunden vorher, bis zu 500 Millisekunden vorher, hat das Gehirn schon, bevor ich mich entscheide, nach der Flasche zu greifen, hat das Gehirn schon die Impulse in die Hand, die Aktionspotenziale losgeschickt, greife. Und das, was unser Bewusstsein widerspiegelt, ist etwas, was den neuronalen Prozessen hinterhergeht. Sie können für sich selbst das anders definieren wollen, aber all unsere empirischen Befunde sagen, dass die neuronalen Prozesse vorangehen vor dem bewussten Gedanken. Das ist noch keine klare Aussage bezüglich der Frage, ist die Idee oder die Materie das Entscheidende? wie gesagt, ich habe mich ja auf einen Spinozismus eingelassen, der sagt, Geist und Materie sind Ausdruck ein und desselben Prozesses. Ich würde unterscheiden, eben nicht mehr zwischen Körper und Geist, diesen Gegensatz sollten wir nicht mehr aufmachen. Der alte Descartesche Dualismus ist längst überwunden und wir müssen uns, glaube ich, erstmal hineindenken, was das tatsächlich für unser reales Leben bedeutet. Und da war Giordano Bruno durchaus sehr weit, er war nämlich ein Monist gewesen. Ich bin ja auch ein Monist, das heißt, ich gehe davon aus, dass eben Körper und Geist nicht getrennt voneinander existieren können. Sie haben selbst in Ihrer Präsentation haben Sie eine ähnliche Frage gestellt, das war bezogen auf die Frage der Quantenphysik und die Unbestimmbarkeit. Was bedeutet das für Willensfreiheit? Es ist so, dass der klassische Begriff von Willensfreiheit ja einen bestimmten Willen, und zwar einem von einem Ich, das gewissermaßen über den körperlichen Prozessen schwebt, bestimmten Willen als Grundlage hat. Ein zufälliger, unbestimmter Wille wäre auch genauso wenig Willensfreiheit im klassischen Sinne, wie das der Fall ist. Ich bin davon überzeugt, dass es emergente Prozesse gibt. Ich glaube auch, dass es einen, auch wenn es keinen Dualismus zwischen Körper und Geist gibt, so gibt es einen Dualismus zwischen lebendiger Materie und nicht lebender Materie. Wir wissen, dass schon kleinste Organismen ein Gefühl, ein Gespür für Wohl und Wehe haben. Das haben Simulationen von Lebewesen nicht. Und das ist natürlich der interessante Punkt, den ich bei Ihrem Projekt sehe. Denn tatsächlich gibt es auch bei dieser Form von Leben nach dem Tod kein Wohl und Wehe für den Piloten. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein. Das ist eine entscheidende Frage, die mir auch gekommen ist, als ich diesen wunderbaren Humanoiden in der Ars Electronica Ausstellung gesehen habe. Die Simulation von Wohl und Weh, die Simulation von emotionalen Prozessen ist nicht ein emotionaler Prozess. Und das eigentliche Wunder, das wir noch überhaupt nicht entschlüsseln konnten, ist dieses Wunder des Lebens selbst. Wie entsteht plötzlich Wohl und Wehe in einem von Zufall und Notwendigkeit dirigierten, gleichgültigen Kosmos? Vor dieser Frage stehen wir noch ziemlich dumm da. Deswegen sollten wir unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse auch nicht überschätzen. So, das war jetzt sehr weit gefasst, aber ich habe versucht, auf Ihre schwierige Frage eine Antwort zu geben.
Nach all den komplizierten Fragen eine simple Frage. Gut und Böse für Kinder, wie würden Sie das vermitteln? Ich denke mal, in der Erziehung spielt das auch eine ziemliche Rolle.
Ich habe das eine Wort nicht verstanden. Gut und Böse und? Erziehung?
Gut und Böse für Kinder.
Ach ja. Ja, nehmen wir auch dann ein einfaches Beispiel, um das klarzumachen. Ich unterscheide zwischen einer ethischen und einer moralischen Bewertung von Handlungen. Nehmen wir an, der kleine Sepp hat den ganzen Vanillepudding aufgegessen, der für alle eigentlich galt, für die ganze Familie. Dann kann man darauf ethisch reagieren, indem man sagt, diese Handlung war nicht gerechtfertigt, also es war nicht okay, denn die anderen wollten auch unbedingt was haben von dem Pudding. Also gehen wir jetzt an dein Sparschwein und wir gehen dann nochmal einkaufen, wir kochen zusammen den Pudding und dann sind alle Interessen, alle Bedürfnisse der gesamten Familie gewissermaßen berücksichtigt worden. Das ist ein ethisches Umgehen. Hier wird ein Verhalten danach beurteilt, ob es legitim ist oder nicht. Das heißt, ob es die Interessen anderer hinreichend berücksichtigt oder nicht. Ich kann aber auch ganz moralisch jetzt an die Sache rangehen und den armen Kerl ausschimpfen. Du bist ein böser Junge. Ich will dich nicht mehr sehen. Geh jetzt in dein Zimmer und schick dich. Diese Form von der moralischen Bewertung konzentriert sich nicht auf die Handlung und die Legitimität der Handlung, sondern versucht, eine Person anhand metaphysischer Kriterien, nämlich Gut und Böse, zu bewerten. In der Regel entsteht daraus keine Lösung für den Interessenskonflikt, sondern eine Verschärfung, eine stärkere Eskalation des Konfliktes. Also ich meine, wir sollten uns darum bemühen, weniger moralisierend und mehr ethisch an Konflikte ranzugehen, Jugendliche und Kinder und uns selbst zu trainieren, die Bedürfnisse anderer, ihr Wohl und Wehe stärker zu berücksichtigen. Also das ist ja der entscheidende Punkt. Ich glaube, es gibt ein physisches Wohl und Wehe in der Natur und schon nicht nur bei uns, sondern auch bei ganz anderen, kleineren, primitiveren, sogenannten, nicht so weit entwickelten Lebewesen. Es gibt dieses physische Wohl und Weh, aber es gibt kein metaphysisches Gut und Böse. Dieses metaphysische Gut und Böse hat auch in der Erziehung die Sache immer schwieriger und schlimmer gemacht. Eine der wesentlichen Reaktionen auf moralisierende Argumentation ist der sogenannte pädagogische Gegenteilseffekt. Und wenn Sie sich das angucken, die Forschung dazu ist recht interessant. Das hat man bisher nicht mit moralisierender und ethischer Argumentation zusammengebracht, aber ich bin davon überzeugt und das, was ich mir selbst an empirischen Studien auch angeschaut habe, dass eine moralisierende Haltung in der Regel Gegenteilseffekte hat. Die Jugendlichen werden das eben nicht tun, was sie von ihnen moralisch verlangen.
That actually is very, it's very interesting because in fact it shows that it's a matter of language. You can do what you want with the child as long as you don't say it's bad or it's good. Yeah. You just don't use that valuation system, but you see, and in fact, yes, it is a proper response. It's interesting because it reminds me of the same quest now of genderism, of avoiding gender differentiation when they are not really necessary for the actual context. And I think that actually proposes a very valid solution to the very interesting question. There's another one coming up right there. There's two other ones.
I believe this question is going to be of interest to all of the panelists, or at least I hope so. I found this presentation very interesting because I feel that it represents several different modes. There was a philosophic mode, there was a critical theory mode, and then the art mode. Considering the theme of this symposium and of Ars Electronica in general, I wonder if I could ask to the whole panel how these different modes can contribute to our understanding of human nature. How can critical theory bring us into human nature? How can philosophy bring us into human nature? And what are the limitations of these? It's very productive to see the intersection of these points, but I wonder, as artists, as theorists, as philosophers, how you see this task and how you go about it. Thanks.
Can I answer this question? Or attempt to answer this question? I think that critical theory or philosophy or anthropology or any kind of science of such kind are also practices. So human nature, while we are theorizing, we are practicing human nature as well. We are trying to construct certain topics and themes not only in order to have them as speeches or talks, but they're actually artifacts through which we are thinking, or at least I'm thinking if I'm talking on my behalf, as a way of understanding of what my own human nature is and what the world's human nature is. So for me, this is an essential practice that I'm actually working in my everyday life. And it should not be opposed strictly or rigidly from art practices or any other kind of approaches to understanding these kind of questions.
Ja, also ich habe da genau die gleiche prinzipielle Einstellung. Wir haben natürlich nicht die Wahrheit. Wir haben Konzepte, mit denen wir versuchen, irgendwie Ordnung in dieses Chaos der Welt zu bringen. Diese Konzepte, die wir haben, das hat der Vortrag ja sehr gut gezeigt, sind abhängig von einer über Jahrtausenden gehenden kulturellen Evolution. Wir hätten, keiner von uns wäre die Person gewesen, die sie heute ist, wenn sie auch nur vor 100 Jahren gelebt hätte, geschweige denn, wenn wir vor 3000 Jahren gelebt hätten. Das heißt, das, was sich als Wahrheit darstellt, sind Konzepte, die in einer bestimmten historischen Epoche überhaupt denkbar sind. Ich glaube durchaus, dass wir heute aufgrund dieses kumulativen Prozesses der kulturellen Evolution bestimmte Dinge klarer sehen können, als das Vorgänger, Philosophengenerationen sehen konnten. Wir haben heute ein größeres Wissen, wir haben einen schnelleren Zugang zu diesem Wissen. Wie sich dieses Wissen vervielfältigt, gerade in den letzten Jahrzehnten, das ist ein unglaublicher Prozess. Wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit. Und wir versuchen halt irgendwie dieses Chaos an Wissen zu strukturieren. Keiner von uns kann garantieren, dass das irgendwie vernünftig ist. Häufig sind ja die Vorstellungen von heute, die sich als die Luxuskarossen der Wissenschaft präsentieren, morgen schon auf dem Schrotthaufen der Wissenschaft gelandet. Bescheidenheit, denke ich, sollte jeder haben, aber wir sollten versuchen, die Konzepte so klar und präzise wie möglich zu denken, denn nur dann können wir widerlegt werden und dann kann es auch zu einem gesellschaftlichen Fortschritt beitragen. Ich sehe schon, dass es Möglichkeiten gibt, Chancen gibt. Ich sehe auch große Parallelen in diesen drei Vorträgen, auch wenn sie von ganz unterschiedlichen Standpunkten ausgegangen sind, dass man da eine Synthese entwickeln kann, dass es eine Einheit des Wissens gibt. Davon bin ich überzeugt, dass wir eben diese unsägliche Trennung in Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften langsam überwinden. Das zeigt auch Ars Electronica, das zeigen die Projekte, die hier auch vorgestellt worden sind. Also insofern denke ich, es gibt große, große Chancen, wir sollten sie nutzen, wir sollten dafür kämpfen, dass diese Art des Denkens auch sich durchsetzt in der Welt, denn das ist der Punkt, wo ich sehr kritisch bin. Also wir sind möglicherweise, das ist auch angedeutet worden von Herrn Kerkhoven, wir sind möglicherweise eben jetzt im goldenen Zeitalter, wo wir den Zugriff auf all diese Informationen haben. Aber es kann sehr gut sein, dass genau dies verloren geht. Es kann sein, dass das 21. Jahrhundert eben nicht das Jahrhundert ist der Quantenepistemologie, sondern ein Jahrhundert weltweiter Religionskriege. Es kann sein, dass wir eben nicht offener werden, sondern dass die explosive Logik von Fundamentalismen ganz stark bestimmen werden, nach welcher Melodie die Verhältnisse zu tanzen haben.
Well, I guess the other two having identified themselves, I guess I get the role of the art. And in fact, I'm happy I have it because I believe that artists are actually, not every artist, but artists will, in some groups at least, tend to be ahead of their time. They will predict. McLuhan talked about the artist as the effect that precedes the cause, or actually an artist is an attempting to create a cause for a specific effect. So preceding history as opposed to following it. The art in this, and particularly Ars Electronica in its particular category of artists and thinkers, are people who are actually providing the metaphors. They are creating the bridge between technology and psychology, so to speak. We are being invested by technology, but we don't know what happens. One example, today's generation of kids are right there, digital natives, playing with computers and interacting with screens and so on. They haven't got the faintest idea of the audiovisual critical approach to any audiovisual content, whether it's a video game or whether it's a television show or whether it's whatever they find on the internet. There is no understanding of this, and the artist does just that, provide us with a preview of what's happening to us as people. And I think that's a very valuable role.
Vielleicht noch ein Zitat von Schiller dazu. Schiller hat einmal gesagt, der Künstler ist zwar immer Sohn seiner Zeit, leider hat er die Frauen da übersehen, aber das Zitat ist trotzdem schön. Der Künstler ist zwar immer Sohn seiner Zeit, aber er sollte niemals ihr Zögling sein. Eine wohltätige Gottheit reiße den Säugling weg von der Mutter Brust und nähre ihm an den Busen eines besseren, künftigen Zeitalters. Also das meint, dass Künstler gewissermaßen von der normativen Kraft des Kontrafaktischen ausgehen müssen. Also das, was noch nicht ist, zu antizipieren und als Grundlage ihres Denkens zu machen und diese Spannung zu ertragen zwischen dem vorgestellten Besseren und dem real festgestellten Schlechteren, wie wir es in der Gegenwart haben. Und daraus resultiert sehr viel Spannung in künstlerischen Werken, meines Erachtens.
We have one more question there in the back. And there may be one more after that, but that will be it. So jump to the occasion.
Ich finde, dass es idealisierend ist, dass, also ich erlebe es meistens im Alltag als andersrum, dass die Künstler nicht der Zeit vorausgehen. Ich empfinde sie sehr oft als Klotz am Bein, wenn es darum geht, sich die Kunst im globalen Verständnis vorzustellen oder in einem Verständnis, das Globalität und Lokalität verbindet. Im Verständnis, dass Kunst spontan im Alltagskontext basiert, wo sich der artifizielle Raum auflöst, das traditionelle Künstlerbild. An Hochschulen begegne ich kaum einer Auseinandersetzung, die das imaginiert, die das versucht, sich vorzustellen. Hier natürlich ja, aber das ist sozusagen ein extraordinärer Raum des Austausches. Wie könnte man es schaffen, das, was hier auch passiert, verstärkt an die Hochschulen, an die etablierten Einrichtungen zu bringen?
vielleicht, man muss sagen, es ist ein Problem des gesamten Bildungssystems. Wir gehen aus von etwas, was ich das Bulimie-Konzept der Bildung nenne, und zwar schon in den Schulen, auch näher an den Universitäten ist dieses Bulimie-Konzept der Bildung da. Man muss sich Wissen hereinfressen und zum Tag der Prüfung wird es ausgekotzt. Es bleibt also nichts mehr im Magen vorhanden. Erich Fromm hat das schon als das die Haben-Mentalität in Bezug auf das Wissen beschrieben. Und das ist ein ganz großes Problem. Davon können sich leider eben nur sehr wenige Menschen befreien, von einer solchen Sozialisation. Das Einzige, was man tun kann, ist, wenn man eben zufällig an einem solchen Platz ist, an der Universität lehrt, dass man eben versucht, das Abenteuer der Forschung, das Abenteuer der Kunst selbst darzustellen und dass man die anderen herausfordert. Prinzipiell bräuchten wir aber natürlich eine Ermutigung in der Gesellschaft, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken, und das würde wirklich verlangen, dass wir die pädagogischen Systeme grundlegend verändern. Da sehe ich aber leider gar keine Tendenz hin, sondern eher ist es noch eine Tendenz in die falsche Richtung, die ich zumindest in Deutschland beobachten kann, dass prinzipielle Freiräume geschlossen worden sind, dass Universitäten heute noch mehr verschult sind, als es noch vor 10 Jahren war. Leider habe ich da keine große Hoffnung, dass sich daran grundlegend etwas ändert, aber je mehr Menschen sagen, aufstehen und sagen, nein, so geht es nicht, umso besser ist es. Also das betrifft nicht nur den Kunstsektor, es betrifft alle anderen Sektoren auch. Hier gibt es ein ganz großes Problem in der Ausbildung. Aber es gibt eben die Ars Electronica, und das ist ein Highlight meines Erachtens in dieser Landschaft, die eben zeigt, es gibt die Kombination zwischen Wissenschaft, Philosophie und Kunst, und Kunst hat mehr, hat auch was, nicht nur was mit Können zu tun, sondern Kunst hat vielleicht auch was mit Kotzen zu tun in einer anderen Form, als ich das eben dargestellt habe, nämlich, dass man sich auch auslässt über die Missstände in der Welt und dass man die eigene Kunst als ein Mittel benutzt, um diesen Unwillen am Zustand der Welt auch auszudrücken.
And I would like to add something to this, if I may. Thank you for this question. Thank you for posing, or actually trying to oppose, the distinction between art and science. I would completely agree with you in that kind of sense, and I will just take a kind of small perspective from the E2 Mission Eternity project, which certainly does not conceptualize its artworks on the basis of certain texts, thoughts, or only on the basis of practice. The main source of knowledge and information which eToy works with are basically people who come and who want to be encapsulated, not in order to become fluid, not in order to become dispersed all over the world, but because they want to share some kind of thing, some kind of memory, some kind of momentum, some kind of meaningful aspect of their life. And this is a really interesting thing, because not only do they want to share these kind of things, but there are other people who want to maintain and nurture these kind of knowledge as well. So in the workshops that E2 Mission Eternity has been making over the last couple of years, we have been encapsulating people's stories and people's ideas and people's experiences that talked so much about their own private lives. And these kind of elements became crucial then for the practice and texts and whatever which has been made afterwards. So this is the source, not the practice, artistic practice as such, only on itself, nor texts that come later, but the living matter which is basically circulating around the, all of us. And we are trying to celebrate that. So the kind of knowledge which comes from ordinary people, as it were, not only from artists or from scientists or anything like that, because these are the poles where you get the concentration of certain kind of energy and knowledge, but not all the time. Thanks.
Thank you for that comment. One last question? If not, well then, yes, there's one more. All right. Then after that, we really have to close.
Ich hätte auch eine Frage an Dr. Schmidt-Salomon. Ich glaube nämlich nicht, dass das Problem ist an den Hochschulen. Also ich habe zum Beispiel Ihr Buch gelesen, der evolutionäre Humanismus, und ich weiß, dass es auch die unter Anführungszeichen Kinderbücher gibt. Aber ich denke, dass es von der Sprachform etwas dazwischen geben sollte. Etwas, das genau die große Masse an Menschen vielleicht irgendwie erreichen könnte, was, glaube ich, mit also evolutionärer Humanismus nicht erreicht werden kann. Gibt es da irgendeinen Weg? Ich weiß, Sie haben es ja auch versucht mit dem unter Anführungszeichen Kinderbuch oder mit den Kinderbüchern. Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz. Aber mir fehlt irgendetwas dazwischen für die Erwachsenenwelt, die sich intellektuelle Bücher sozusagen die Zeit dafür nicht nehmen werden, sage ich mal so.
Ich habe es gerade nochmal versucht. Ich habe hier, es kommt am 11. September raus. Wunderschön, dass ich das mal in die Kamera halten darf. Ich sehe das genauso. Ich habe ein Buch geschrieben, also das heißt das Manifest des evolutionären Humanismus, und es war ursprünglich gedacht für die Beiräte der Giordano-Bruno-Stiftung, gar nicht gedacht für einen größeren Kreis von Menschen. Dass sich das dann über 35.000 Mal verkauft hat, das hat uns alle selbst gewundert, weil es war, wie gesagt, ein graues Papier. Und jetzt habe ich versucht, ein Buch zu schreiben, das die Menschen da abholt, also viele Menschen auch erreicht. Hoffe ich mal. Zumindest hat es das Potenzial, die Menschen zu erreichen, weil es eben mit Beispielen arbeitet und nicht mit so viel schrecklich vielen Fremdwörtern, wie das im Manifest des evolutionären Humanismus war. Es gibt meines Erachtens mehr und mehr Wissenschaftler und auch Wissenschaftsjournalisten, die sehr gute Wege finden, um die Wissenschaft aus ihrem Elfenbeinturm zu befreien. Da sind in den letzten Jahren gerade in Deutschland sehr viele gute Bücher erschienen, aber auch international Bücher erschienen, die etwas sehr Wichtiges machen, nämlich Wissenschaft demokratisieren. Und das gilt auch, übrigens auch für Kunst. Auch Kunst muss demokratisiert werden. Beuys hat ja in Deutschland gekämpft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dafür, dass jeder ein Künstler ist. Ich möchte genauso dafür kämpfen, dass jeder ein Wissenschaftler ist. Und dass man begreift, dass Wissenschaft nichts Geheimnisvolles, Mysteriöses ist, sondern Wissenschaft ist eigentlich nur, dass man das beherzigt, was die Sesamstraße in ihrem Motivsong immer bringt. Wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, ist dumm. Wer das beherzigt, der ist ein Wissenschaftler. Und ich denke, das müssen wir schaffen zu transportieren, dass das nichts Geheimnisvolles ist, dass das nicht auf irgendwelchen geheimnisvollen Sphären stattfindet, Wissenschaft, sondern dass es etwas ist, was im Prinzip jeder nachvollziehen könnte, wenn die Wissenschaftler klug genug wären, ihre Dinge in einer verständlicheren Sprache auszudrücken. Wir müssen also auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Einerseits müssen wir daran arbeiten, dass Wissenschaftler und Philosophen und auch zum Teil Künstler eine verständlichere Sprache sprechen, nicht mehr so elitär sind. Auf der anderen Seite müssen wir versuchen, den Menschen selbst die Angst davor zu nehmen, dass sie eben selbst Wissenschaftler sind und dass sie, wenn sie etwas nicht verstehen, möglicherweise nicht sie selbst dran schuld sind, sondern der Wissenschaftler, Philosoph oder Künstler, der es nicht geschafft hat, seine Botschaft so zu formulieren, dass alle Menschen das verstehen.
Well, thank you. I have to say that this has been a knockout session, certainly for me. I hope for everybody. I'm glad that you all stayed. I'd like to end up with a good news, I'm sure, share with you a good news. 2 months ago, the Catholic Church has decided to rehabilitate Giordano Bruno, the very man that they had burned to the stake in 1600. So I thought you'd all be pleased to know that, yes, maybe there is a convergence now between your thinking and that of the Catholic Church. Certainly, I'm very happy with that. Thank you very much, Ms. Petrovic-Steger, and thank you very much, Dr. And thank me also, I suppose, since I'm my own presenter. Thank you. Mesdames, Miss, for the wonderful work, indeed, I had occasion to really listen to it, and I'm very glad, I'm sure everybody is, how beautifully you did this translation. And thank you for your questions and for your patience until now, and have a nice lunch.